Wir bleiben staunend stehen und beobachten sie eine ganze Weile. Die Schafherde, die an unserem Spazierweg weidet. Unsere Augen suchen zuerst die ganz jungen Schäflein, die uns so schutzbedürftig und vertrauensvoll anschauen. Wir lauschen den Stimmen der Herde, was sie sich wohl mitzuteilen haben. Dieses Jahr fällt uns ihr zottiges, üppiges Fell auf. Ja, sie brauchen es noch in den kalten Nächten. Die einen schlecken Begehrtes aus einem Trog, die nächsten futtern im erweiterten Wiesenstück und zu trinken haben sie auch genug. Der Hirte hat sie gut versorgt. Jeder Spaziergänger kann sich dessen vergewissern. Wir können uns kaum losreißen von diesem Anblick. Er hat etwas Archaisches, als würden die tiefsten Wurzeln unseres Menschseins angesprochen werden. Schutzbedürftig sein und behütet werden. Unschuldig sein und geschlachtet werden. Ahnungslos sein und in den Tag hineinleben. Unter freiem Himmel leben. Und der warme Pullover ist immer dabei. Es kommen uns biblische Assoziationen. Die eindrucksvolle Geschichte Jesu, vom guten Hirten, der so lange sucht, bis er das verlorene Schäflein findet. Wie tat es uns als Kind so gut zu hören, wie der Hirte das kuschelweiche Schaf auf seinen Schultern nach Hause zu den anderen trug. Du bist ein solches Schäflein. Welch ein Zuspruch. Gott ist unser Hirte. Welch Geborgenheit Kinder in dieser Geschichte schon früh erfahren. Der Herr ist mein Hirte, soll der Hirtenjunge David gedichtet haben. Er selbst war gerade zum König gesalbt, aber seine Stunde war noch nicht gekommen. So kehrte er zu den Schafen zurück. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich, ruft Jesus den Hörern zu. Jesu Hörer wissen, was ein guter Hirte leisten muss, und sie wussten auch, dass es die miesen Hirten gibt, die sich um das Wohlergehen der Herde nicht scheren, weil die Schafe ihnen nicht gehören. Wer wollte sich damals für wenig Lohn der Gefahr aussetzen, die dieser Beruf mit sich brachte? Einsamkeit, unwegsames Gelände, tagelang keine Ansprache, einzig das Zwiegespräch mit dem Hirtenhund. Nachtwache halten wegen der Löwen und Bären, stets bereit für eine kämpferische Auseinandersetzung mit diesen. Brunnenzwist mit anderen Hirten. Wer ist schneller? Wer war zuerst da? Natürlich immer die Stärkeren. Ein guter Hirte erträgt hohe Verantwortung und Entbehrung. Die Männer der Bibel, aus denen etwas geworden ist, waren in ihrer Grundausbildung allesamt Hirten. Abraham, Mose, David, ein Hirte weiß, was Verantwortung in Leitungsfunktion bedeutet. Die Babylonier verwendeten daher ein und dasselbe Wort für Hirte und Herrscher, für Weiden und Regieren. Ein guter Stammesführer ist ein guter Herrscher und ein guter Hirt. Aber eben nicht alle. An den Eigenschaften eines guten Hirten muss ein König gemessen werden. Der Prophet Hesekiel hat diese Messlatte längst verinnerlicht. Ursprünglich war Hesekiel Priester am Tempel in Jerusalem. Doch durch politische Fehlentscheidungen seines Königs standen die Babylonier vor den Toren seiner Heimatstadt und verschleppten ihn und seine Frau mit 10.000 weiteren Landsleuten ins babylonische Exil. Sie durften Häuser bauen und Land bestellen, mussten aber am Kanal Kebar schwere Arbeit leisten. Mit großer Sorge beobachtet Hesekiel, welch politische Fehler in seiner Heimat Juda wieder begangen werden. Um den unfähigen König Zedekia scharen sich Emporkömmlinge und schlechte Ratgeber. »Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden«, schreibt Hesekiel nieder. Mit einem Korb fauler Feigen werden sie von Hesekiels Kollegen Jeremia verglichen. Die miesen Hirten, welche Verantwortung für den unterworfenen Staat tragen, zertreten das Futter ihrer Schafe und trüben das Trinkwasser ein. Ungeschützt vor den wilden Tieren, zerstreut, verloren und verwirrt, streunen sie schutzlos umher. Doch ihr Fett und ihr Fell nehmen sich die regierenden Hirten. Hesekiel ahnt dies. Zedekia fällt eine größenwahnsinnige Entscheidung. Er beschließt, angestachelt von seinen verantwortungslosen Ratgebern, die Friedensbedingungen mit Babylon aufzukündigen. Trotz aller prophetischer Warnungen sonnen sich die Einflussreichen in ihrem Glanz und riskieren das Leben und die Existenz der Bevölkerung. Hesekiel hat es kommen sehen, dass einige Jahre nach seiner Deportation ins Exil der Tempel, an dem er einst diente, von den Babyloniern in Brand gesetzt wird. Der vom schlechten Rat verblendete König wird nun im wahrsten Sinne des Wortes geblendet. Die Heimat wird geplündert und zerstört. Arme Menschen, arme Schafe, die solch eigensüchtige und kurzsichtige profilneurotische Hirten haben. Das biblische Hirtenbild ist ein wertvoller Leitfaden für sämtliche Führungsämter. Weidet euch nicht selbst, ihr Hirten. Ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht, das Kranke heilt ihr nicht und das Verwundete verbindet ihr nicht. Das Verirrte holt ihr nicht zurück, das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt, sagt Hesekiel. Wir kennen Hirten, die das Kranke nicht heilen und Corona nicht ernst nehmen, obwohl sich in ihrem Land Gräber an Gräber reihen. Wir kennen Hirten, die Verirrung zulassen und verirrten Fake News noch eigene verirrte Meldungen zufügen. Wir kennen Hirten, die verwundete Menschen in Gefängnissen sich selbst überlassen und sie nicht verbinden, die es nicht nötig erachten, Patienten auf Intensivstationen ausreichend Ausrüstung zur Verfügung zu stellen. Wir kennen Hirten, denen die Starken verdächtig sind und sie mit Gewalt versuchen, klein zu halten. Wie würde Hesekiel den Hirten dieser Welt ins Gewissen schreien? Doch ebenso wenig wie Zedekia damals würden sie heute auf ihn hören. Eine atheistische Grundhaltung hat sich breit gemacht. Hirte? Den Job soll Gott doch selber machen, wenn es ihn überhaupt gibt. Wir wollen nicht verschweigen, dass es auch Hirten gibt, die es heute nicht leicht haben. Über die Hälfte aller Bürgermeister hat bereits Gewalt oder Drohungen erfahren. Nicht jede Entscheidung ist jedem recht, aber muss man dann gleich gewalttätig werden in Wort und Tat? So mancher reagiert wie ein verhaltensverwirrter Hirtenhund, der meint, dem Hirten in die Wade beißen zu müssen, bloß weil ein Weidewechsel ansteht. Manche sehen auch immer noch nicht ein, dass Menschen in Leitungsfunktionen Wege suchen müssen, um Menschenleben zu retten. Während Patienten auf Intensivstationen um Atem ringen, nackt wie ein geschorenes Schaf auf dem Bauch liegen und ums Leben kämpfen, diskutieren andere, ob sie nun einen Schnelltest für ihr Kind wollen oder nicht. In der Nase wird doch sonst auch gebohrt. Wieso ist es mit einem Wattestäbchen auf einmal so schwer? Bloß weil man darum gebeten wird, es zu tun? Aber wenn man an der Ampel in den Rückspiegel schaut, bekommen manche bei Grün kaum den Finger aus der Nase. Wenn es um Solidarität geht, geht es jedem nach seiner eigenen Nase. Deshalb schauen wir heute endlich auf die, die verdrängt werden, auf die Toten und ihre Angehörigen. Solange sie sich hinter einer Zahl verbergen, meint so mancher über den Maßnahmen zu stehen. Sie alle wollten noch leben und ihre Angehörigen würden liebend gerne Masken tragen und Schnelltests machen, wenn sie ihnen nur das Leben wieder zurückgeben könnten. Noch nicht einmal würdig Abschied nehmen konnten sie. Kein Halten der kälter werdenden Hand, kein letztes Wort, kein letzter Blick. Keine große Gesellschaft folgte ihrem Sarg oder ihrer Urne. Still endete das qualvolle Ringen um jeden Atemzug. Und neben ihnen Pfleger, Schwestern und Ärzte, denen selbst vor lauter Anspannung die Luft wegbleibt. Wir lesen selten von ihnen in den Medien, wohl auch weil niemand über ihre letzten Tage und Stunden erzählen kann. Sie waren ja isoliert. Ihren Angehörigen wird selten ein Platz in den Medien eingeräumt, wie es sich anfühlt, einen Menschen loszulassen, den man nicht mehr berühren durfte. Unsere Nachrichten sind voller Statements. Da wird diskutiert, Ausgangssperre ja oder nein, Schulöffnung jetzt oder nachher, Einzelhandel auf oder zu, Quadratmeter rauf oder runter. Der eine ruft Hü, der nächste ruft Hot und jeder weiß es besser und es vergeht Tag um Tag, während Menschen sterben. Wann begreifen wir, dass so vieles nichtiges Geschwätz ist angesichts des Todes? Wann begreifen wir, dass wir alle Hirten sein sollten dem Nächsten gegenüber und unsere Zeit begrenzt ist? Wie schnell kann es uns umblasen wie ein Grashalm im Wind? Und dann? Dann sind wir eine Zahl, die eine Zahl hinten, bei dem dreistelligen Wert, der in der Tagesschau bekannt gegeben wird. Dann kommt eine Handvoll Leute zusammen und Erde drüber. Das war's. Aber jetzt wird noch groß disputiert. Wie lange noch? Wie lange brauchen wir, um zu begreifen, dass Hirten nicht schwätzend und sich zu profilieren suchend auf der Weide rumstehen, sondern dem Hirtenhund zurufen, Feuer machen und ihre Augen offen halten, auch wenn sie noch so müde sind? Die biblischen Hirten hatten in der Nacht ihren Mantel um, der sie einhüllte. Kein heißes Bad in der Wanne, keine Handcreme für die rauen Hände, keine weiche Matratze am Feuer, kein Gelage mit den Kumpels, keine Shisha, die im Kreis rumgeht. Nein, es war karg. Gott ist bereit, diesen Job zu übernehmen. Ja, ihr sollt meine Herde sein und ich will euer Gott sein. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden. Und das Schwache stärken, und was fett und stark ist, behüte ich. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Gott zeigt uns, wie es geht. Er setzt es um. Zuallererst an denen, die wir vermissen, die wir verloren haben. Wenn am Sonntag um 18 Uhr die Glocken für die Verstorbenen läuten, dann denken wir daran, dass Gott der gute Hirte ist. Er wird verbinden, stärken und behüten die, die trauern, und zurückbringen in sein Haus alle die, die wir loslassen mussten. Einen gesegneten Sonntag, Misericordias Domini, Gottes Barmherzigkeit. Ihre Pfarrerin Anke Doleschal.